Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey.
Schönen guten Tag, hallo zu einer Sendung, die sich heute einer Gattung widmet und dementsprechend unterschiedliche Inhalte hat. Die Gattung heißt Essay und lockt vor allem unabhängige Geister an. Der Essay ist eine Form der Suche und Versuchung, notierte mal der Philosoph Konrad Paul Liessmann. Und Albrecht Fabri, selbst Essayist, schrieb einst über den Essay, er brauche die Sprache nicht als Werkzeug der Mitteilung, sondern als Werkzeug zu Entdeckungsfahrten. Entdeckungsfahrten zu Landschaften wie in verborgene Gedankenwelten halten wir deswegen bereit und wollen beginnen mit einem Gespräch über Gespräche. Auch eine Welt für sich. Stellen Sie sich vor, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sitzen im reifen Erwachsenenalter im ICE und Ihnen gegenüber zwei junge Menschen, die sich begeistert über das Studienfach unterhalten, das Sie auch mal studiert haben. Dürfen Sie, sollen Sie sich jetzt in das Gespräch gewissermaßen mit hineinweben? Das frage ich den Autor Kerstin Knipp, der dieses Beispiel in einem Essay verwendet. Der heißt »Im Gespräch« und genau darum geht es. Ich schätze mal, die Szene ist nicht erfunden, sondern erlebt, Herr Knipp. Wie haben Sie gehandelt?
Ja, in der Tat. Ich habe lange gezögert. Das tue ich bei solchen Dingen immer nicht. Ich bin im Grunde etwas zurückhaltend und überlege dann, ist es angemessen oder nicht. Das ist ein langer, quälender Selbstbefragungsprozess und habe mich dann eingeschaltet. Mein Bedenken war zunächst, ich meine, ich selbst habe ja nicht erst gestern mein Studium beendet, sondern es sind schon ein paar Tage her. Also ich habe 1985 angefangen zu studieren. Insofern ist das Ende ungefähr ausrechenbar. Und da sitzen da so zwei junge Männer und unterhalten sich über Romanistik, mein Studienfach, das ich sehr geliebt habe und das mich bis heute passioniert. Und ja, dann habe ich mich eingeschaltet und das gab ein sehr, sehr hübsches Gespräch in der Tat über ja, die Romanistik heute, wie sie sich ein wenig gewandelt hat. Also das konnte ich natürlich besser sehen, denn wir hatten damals noch in den 80ern die klassische, in Anführungsstrichen, Romanistik, also die, die sich mit Racine, Molière, Proust und so beschäftigte. Während das heute doch sehr viel regional spezifischer ist und dann eben mit den heutigen Inhalten, also mit Kolonialismus, mit Geschlechterverhältnissen, all dieses, was heute Leute beschäftigt, die ein bisschen jünger sind als ich.
Nun kann man ja aber auch denken, das war ein Zweiergespräch. Sie gehen hinein als fremder Dritter, bieten sich an, ich möchte mitmachen. Sind Sie ja auch eine Art Eindringling, oder?
Absolut, genau. Und das war mein großes Bedenken. Erst habe ich gar nichts getan, dann eben so ein bisschen Augenkontakt aufgenommen, mal gelächelt. Aber auch das nie so stark, als dass ich es nicht hätte zurücknehmen können. Ja, also man ist ja wirklich darauf, wollen Sie, denke ich mal, hinaus in einer sehr schwierigen Situation. Wie werde ich aufgenommen, wenn ich mich einschalte in ein fremdes Gespräch, das mich ja im Grunde nichts angeht? Und das ist immer das Problem bei solchen Formen des langlosen Gespräches, vielleicht des Gesprächs unter Fremden, wo man sich nicht kennt. Also das ist immer eine grundsätzlich schwierige Situation. Da bin ich völlig einverstanden.
Nun sitzen Sie gerade in einem Studio in Köln und ich sitze in Berlin. Wir sehen uns nicht, wir hören uns bloß. Beeinträchtigt das unser jetzt laufendes Gespräch oder programmiert oder formatiert es in eine bestimmte Weise?
Lieber Herr Wey, ich glaube, es wäre sehr, sehr, sehr viel schöner, wenn wir uns jetzt gegenüber säßen in einem größeren Studio an einem Tisch und wir könnten einander anschauen und auf unsere Gestik achten, die Bewegung des anderen wahrnehmen. Da käme vielleicht etwas mehr rüber. Was käme mehr rüber? Nicht die reine Information. Wir unterhalten uns so sehr gut und wir sagen eins zu eins, was wir sagen wollen. Aber eben etwas Atmosphärisches, was für ein normales Gespräch, wenn es nicht gerade in einer Schalte wie bei uns jetzt abläuft, im Grunde auch unabdingbar ist. Das ist ja das Erstaunliche an einem Gespräch, dass es zwar ganz wesentlich über Worte läuft, zu allergrößten Teilen, dass die Worte aber längst nicht genug sind. Denn sonst könnte ich es machen, ähnlich wie jetzt. Ich könnte die Augen, wenn sie mir gegenüber säßen, nach unten schlagen, erzählen, was ich erzähle und würde sie nicht anschauen. Es wäre irritierend. Ja? Und das zeigt eben, was das Gespräch auch ist. Es ist eine Verbindung. Ein Gespräch ist nicht reine Informationsvermittlung, kein bloßer kommunikativer Akt im Sinne der Übermittlung von Nachrichten. sondern es ist auch ein Band, das gesponnen wird oder das die Verbindung zweier Menschen stiftet. Und das ist ein Punkt, über den ich doch mit Erstaunen nachgedacht habe, wie sehr ein Gespräch letztlich auch, und das fängt mit den Augen an, ein körperlicher Akt ist.
Und nicht nur ein akustischer. Sie haben eine andere Szene, Sie haben viele Szenen in Ihrem Essay, die Sie so kurz beschreiben, sehr bildhaft, manchmal auch sehr akustisch greifbar. Und eine dieser Szenen ist, Sie beobachten durch eine Glasscheibe ein Liebespaar in einem Café. Sie wissen nicht, was die reden, aber Sie können mitkriegen, welche Art dieses Gespräch ist, sodass ich darauf komme als Resümee, dass man Gespräche auch rein optisch lesen kann.
Zu großen Teilen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es wirklich ein Liebespaar war. Ich habe es vermutet oder sagen wir eher vermuten wollen, glauben wollen. Es war im Frühjahr, es war noch ein bisschen kühl, ich saß draußen. Jedenfalls saßen sie vor mir wie in einem Theaterstück und durch die Scheibe eben akustisch getrennt. So sah ich nur die Mimik und Gestik und sah eben die nonverbale Kommunikation dieser beiden, ja, wie sie im Rhythmus, im gleichen Rhythmus oder leicht versetzt beispielsweise an die Kaffeetasse greifen, kurz einen Schluck nehmen, sie dann wieder absetzen, sie fährt sich durchs Haar, er vielleicht später auch und ein vor- und rückwärts, leichtes vor- und rückwärts Wippen der Körper, ein Lächeln, ein Blick, ein dann erwidernder Blick, noch ein Lächeln zurück, eine kleine weitere Bewegung mit der Hand, die vielleicht eine andere Bewegung auslöst. Also all dies macht ein Gespräch eben auch aus und da kann man gelegentlich den Eindruck haben, dass Worte in solchen Gesprächen, jedenfalls in solchen ganz offenbar emotional getönten Gesprächen, im Grunde nur ein Vorwand sind. Ja, es ist beinahe gleichgültig, worüber die beiden sprechen. Hauptsache, sie sind durch die Sprache miteinander verbunden und es geht um ganz anderes als um intellektuelle Kommunikation. Es geht um emotionale Kommunikation.
Nun ist das heute eine Lesartstunde, die sich einer Gattung widmet und nicht einem verbindenden Inhalt. Die Gattung heißt Essay. Und so wie Sie das jetzt seit 5 Minuten schildern, also wie Sie mit mir reden, Ihre Beispiele erklären, habe ich das Gefühl, das ist fast ein essayistisches Gespräch. Nun haben Sie vorhin gesagt, dass Sie Romanist sind. Sie haben auch auffallend viele Zitate von französischen Autoren, Philosophen, die man nicht unbedingt hier kennt, die gar nicht übersetzt sind. Ist denn in Frankreich, der Name kommt ja, Essay Montaigne, aus dem Französischen. Ist das etwas anderes als bei uns, der Essay?
Ich würde sagen, ja. Und Sie erwähnten Montaigne, ich hatte vorher ein Buch geschrieben, Die Erfindung der Eleganz. Eleganz in diesem Fall ist nicht ein teures Protzen mit teurer Kleidung oder mit einem teuren Auto oder so, sondern soziale Eleganz, also das sich schnelle und diskrete Einfügen in eine Situation, sodass man dort adäquat reagiert. Das ist meine sehr kurze Definition sozialer Eleganz. Und darüber hat man im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts sehr viel geschrieben, als das Bürgertum sich emanzipierte vom Adel. Und da hat man ungeheuer feinsinnige, delikate, aufmerksame Beobachtungen schon artikuliert und eben auch notiert. Und das hat mich sehr beeindruckt, sodass es zu diesem Buch kam. Und dann die Gesprächskultur, die dort entworfen wurde, hat mich dann angeregt, dieses zweite Buch im Gespräch eben zu schreiben, wo ich in der Tat eine Art Fortsetzung geschrieben habe auf Grundlage vieler Autoren des 20., aber auch 21. Jahrhunderts in Frankreich, die sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Und vielleicht kann man das allgemein, nicht in jedem Fall, aber allgemein so formulieren. Die Franzosen haben eine doch größere Lust als wir Deutschen daran, ins Kleinste des Kleinen zu gehen, minimale Gedanken, kleinste Aspekte oder Phänomene innerhalb eines Gespräches aufzugreifen und darüber nachzudenken, diese Phänomene zu wenden, noch einmal zu hinterfragen, zu deuten. Also diese Lust, über so etwas zu schreiben, darüber nachzudenken, die ist in Frankreich vielleicht doch noch seit Montaigne, seit diesem großen Exploratoren der Subjektivität, etwas ausgeprägter als bei uns.
Okay, ich versuche Sie zu lenken, indem ich diesen Laut sage. Okay, das kommt bei Ihnen vor. Ein langgezogenes Okay. Was passiert, wenn jemand das in einem Gespräch verwendet?
Ja, ich persönlich habe darauf, als das en vogue war vor einigen Jahren, allergisch reagiert. Okay, dieses Okay, was man ja heute zum Glück, muss ich sagen, nicht mehr so sehr hört. Vielleicht sogar, ich habe es jetzt eigentlich lange Zeit überhaupt nicht mehr gehört. Dieses Okay, das ist so ein kleines Feindphänomen von mir jedenfalls. Ich finde auch so, wie Sie es eben so sehr schön ausgesprochen haben, da klingt so etwas Therapeutisches, etwas Herablassendes mit, so etwas, der andere signalisiert, okay, ich habe dich verstanden und ich sehe dir deine Erklärung, deine Meinung, deine Äußerung gewissermaßen nach. Du plapperst und ich ordne das mal ein. Ja, es ist eben so etwas gewissermaßen Offenes, aber eben auch Nachsichtiges in diesem Wort okay. Ich selbst bin, wie gesagt, allergisch darauf und wenn ich so etwas höre, also es schnürt mir ein wenig den Mund zu. Ich rede zwar weiter, aber ich denke, oh, das ist kein Gespräch, wenn das allzu oft vorkommt, in dem ich länger verweilen möchte.
Nun gibt es Smalltalk, darüber haben Sie viel, auch in den Formen der Eleganz oder der Galanterie in der französischen Geschichte in dem Essay drin. Und es gibt den sogenannten Deep Talk auf der anderen Seite. Das, was wir jetzt hier machen, quasi etwas formalisiert, ist das Smalltalk oder Deep Talk?
Ich würde sagen, es ist irgendetwas dazwischen. Wir haben hier ein, würde ich sagen, doch leichtes Gespräch mit Smalltalk-Elementen, aber einige der Themen, die wir aufgegriffen haben, etwa eben die Frage, wie man sich einschaltet in ein Gespräch, ob man es überhaupt tun sollte oder nicht vielleicht doch lassen sollte, das sind doch schon Stoffe auch für ein ernsteres Gespräch, eben für einen Deep Talk. Der Deep Talk ist eben der, den man nicht alle Tage führt oder vielleicht mit Freunden gelegentlich, also man kann das ja auch nicht provozieren. Es ist der Talk, wo es um ernste oder tiefere Themen geht. Natürlich, ein Gespräch über das Gespräch ist jetzt nicht der allergrößte Deep Talk. Es gibt ernstere Themen, aber eben es weist so ein bisschen in die Richtung. Insofern würde ich sagen, das, was wir gerade tun, ist so eine Art Twitter.
Ein Mitteltalk sozusagen.
Ein Mitteltalk, ganz genau.
Letzte Frage. Sie beschäftigen sich auch, ist glaube ich auch für unsere Generation eher typisch mit der Frage siezen oder duzen. Was ist besser? Sie sind wie ich auch auf der Seite des Siezens. Und ich habe mich dann gefragt, warum mir das angenehmer ist zu siezen. Und dann dachte ich, naja, im Selbstgespräch sieze ich mich ja nicht, weil ich mir nah bin und zu mir keine Distanz habe. Ich brauche aber im anderen Gespräch eine gewisse Distanz.
Ja, eine gewisse Distanz und auch einen gewissen Respekt. Ich glaube, es ist beides. Zunächst einmal, die Distanz ist ja ganz wichtig, auch um ein Gespräch überhaupt eröffnen zu können. Wenn ich jemanden sieze, ist es ja oft so, dass ich ihn nicht sehr gut kenne oder vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt sehe. Und dann möchte ich ihn ja nicht umgreifen geradezu mit meinen Worten, sondern ihm seine Freiheit lassen, auch seine Unversehrtheit gewissermaßen. Er soll sich nicht vereinnahmt fühlen. Das Gleiche erwarte ich dann auch. Und insofern bin ich immer ein bisschen im Zweifel für das Sie, was ja auch noch den Vorteil, den eleganten Vorteil hat, dass ich mich je nachdem dem Gegenüber nicht anbiedere. Wenn es, was häufiger vorkommt, jüngere Leute sind vielleicht Kollegen, die ich noch nicht kenne. Ein Du direkt zu Anfang wäre vielleicht dann doch anbiedernd und wäre ein bisschen, ja früher hätte man gesagt, schleimig, ja, dass ich mich auf eine Stufe mit ihm stellen will, obwohl ich 30 Jahre älter bin. Das möchte ich eigentlich nicht. Umgekehrt ist das natürlich ganz genauso, dass sich jemand nicht verpflichtet fühlen soll, mich zu duzen von Anfang an. Ich bin mit diesem Sie im Zweifel doch eher sozialisiert. Das kann man sagen, das ist sehr, sehr förmlich, aber es lässt eben auch Freiheiten. Das ist mir ganz wichtig. Jedes Gespräch lebt zu ganz großen Teilen auch von Freiheiten der beiden Partner.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Kersten Knipp, für dieses Gespräch, über das Gespräch als Vorgang und Phänomen. Näheres nachzulesen ist in Ihrem Essay Im Gespräch, Untertitel Wie wir einander begegnen. 190 Seiten hat er, herausgebracht vom Verlag zu Klampen. 18 Euro kostet das Buch. Deutschland von Kultur, die Lesart, heute mit Essays, also Texten, die auf verschlungenen Wegen über die Welt nachdenken. Einen nachgerade klassischen Essay-Titel trägt das Buch der Autorin Stefanie Jaksch, nämlich Über das Helle. Bei mir im Studio ist nun der Kritiker Marco Martin und der kann uns verraten, ob es sich dabei tatsächlich um einen Essay handelt oder doch nur um ein politisches Sachbuch, ein Ermunterungstraktat zum Beispiel. Was ist es?
Ja, es ist ein Essay, der die Möglichkeiten hat, den Sachbuchaspekt und auch den Traktataspekt mit zu integrieren auf eine möglichst elegante Weise. Und das ist diesem Buch gelungen.
Schreibt sie in Ich-Form?
Sie schreibt in Ich-Form, ohne dass ich das Ich jetzt daraus pausenlos vordrängeln würde.
Das ist ja schon mal schön. Worum geht's denn bei dem Hellen? Ist das eine Elektrizitätslehre, die sie da vorträgt?
Ja, es ist eine Kulturgeschichte des Hellen. Und es ist natürlich auch eine Aufforderung, ein Mutmachen, das Helle, das Klare zu präferieren, auch in der Argumentation und nicht in eine Negativspirale reinzukommen, wie man sie oft hat in diesen Zwischenformen, zwischen Erwachen aus einem Traum oder aus einem Albtraum und dem richtig Wachwerden. Und sie sagt, Ratgeberaspekt hierbei, wir können auch den Lichtschalter anmachen, dann bekommen die Dinge Konturen. Das bedeutet nicht, dass die Dinge dann harmonischer sind, aber sie bekommen Konturen und wir können sie besser beschreiben. Und mit dem besseren Beschreiben gibt es ja dann auch die Chance, Lösungen zu finden.
Also sprich, verstehe ich das richtig, es ist die Utopie eigentlich und nicht die Dystopie, die gerade so vorherrscht.
Es ist auch nicht die Utopie, sondern es ist eine Präferenz für das Machbare. Sie beschreibt zum Beispiel auch von den Medien ausgehend den sogenannten Solution-Journalismus, der sich darauf spezialisiert hat, Menschen weltweit zu zeigen, die Probleme anpacken und für Probleme Lösungen finden. Dann in der großen globalen Sicht, zum Beispiel Stromerzeugung in Afrika. Sie weist darauf hin, dass Marokko zum Beispiel schon einer der weltweit größten Produzenten des grünen Wasserstoffs ist. Dann gibt es auch so etwas wie diese sogenannten Mini-Grids. Das sind kleine oder mittlere Solaranlagen, die sich auch Kommunen mit keinen großen Einkommen leisten können. Und all das ist aber jetzt nicht geschrieben in einem Duktus des Gesundbetens, des es wird schon alles gut, sondern mit dem klaren Blick, wenn wir sehen, dass es Inseln des Gelingens gibt, werden wir auch dadurch in die Lage versetzt, diese Inseln zu weiten. Und das finde ich einen sehr, sehr konkreten, pragmatischen und natürlich auch humanen Ansatz.
Das heißt, es berührt so ein bisschen das Sachbuch, in dem es konkrete Beispiele aus unserem Alltag hat. Und auf der anderen Seite öffnet es aber eben die denkerische Perspektive.
Es ist die denkerische Perspektive. Es gibt sogar so eine kleine Kulturgeschichte des Hellen. Und sie sagt, es ist natürlich kein Zufall, dass in den Mutterländern der Aufklärung, nämlich in Frankreich und in England, Enlightenment und Les Lumières, natürlich auf das Helle rekurriert. Aber, und das ist das Schöne am Essay und das ist das Schöne auch am Hellen, das Helle bedeutet natürlich auch einen klaren Blick auf die eigenen dunklen Seiten, nämlich das Helle hochzuchessen zur allgemeinen Lösung, geht natürlich auch wieder in eine Hybris. Und diese Hybris der Allzuständigkeit, die Hybris des wir finden für alles eine Lösung, muss natürlich ebenso zurückgewiesen werden. Aber sie kann natürlich zurückgewiesen werden nur in einem Raum, der ausgeleuchtet ist und nicht in einem dunklen von Ressentiments, Befürchtungen und Apokalypse-Sehnsucht bevölkerten Hortus Conclusus.
Hortus Conclusus, das ist zugebildet.
Das ist der geschlossene Garten, natürlich auch die geschlossene Weltsicht.
Ist das Buch vielleicht so eine Art Lob des Pragmatismus?
Es ist ein Lob des Pragmatismus und ich hätte mir da sogar noch ein bisschen mehr Konturen gewünscht. Denn die Verächter des Pragmatismus sind natürlich stärker denn je. Sie siedeln auf der nihilistischen Rechten und sie siedeln im apokalyptischen Teil einer sich als links verstehenden Bewegung, Stichwort letzte Generation, die auch nur davon ausgeht, dass es nicht 5 vor 12 ist, sondern 5 nach 12. Und jegliche pragmatische Lösungsansätze mit einem kalten, verächtlichen Besserwisser-Lächeln dekretiert als nur ein Tropfen auf den heißen Stein, Fassadenwischerei etc. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr, ich würde sagen, Konfrontationsmut gewünscht. Natürlich gegenüber der untergangsverliebten Rechten, aber auch gegenüber dem Klientel, das vielleicht dieses Buch lesen wird, der ökologisch bewussten Linken, die vielleicht mitunter zu selbstsicher davon ausgeht, dass sie selbst immer auf der guten Seite steht.
Ist in dem Buch jenseits der Druckerschwärze irgendetwas Dunkles zu finden?
Nein, es ist nichts Dunkles zu finden. Wobei sie aber dann auch davon ausgeht, dass natürlich nicht alles ausgeleuchtet werden kann. Dass nicht alles nur rational erklärbar ist. Und sie als Nichtgläubige ist dann auch fair genug zu sehen, dass es natürlich auch im nicht voll illuminierten Bereich, im religiösen, etwas gibt, was einen ungeheuren Kraftquell darstellt. Und das finde ich auch gut. Es ist also keine Bibel des Ultrarationalismus geworden.
Danke, Marco Martin. Sie haben gelesen Stefanie Jaksch über das Helle, radikale Zuversicht in herausfordernden Zeiten. Erschienen im Wiener Haimon Verlag. 214 Seiten gibt es für 22,90 €. Die Kritikerin Sieglinde Geisel ist jetzt bei mir und ein bisschen klingt einer der beiden Buchtitel, über die wir sprechen wollen, nach einem stillen Ort. Tal und Tälchen lautet er, ein Band aus einer Buchreihe mit programmatischem Titel European Essays on Nature and Landscape. Wo liegen diese Tälchen, Frau Geisel?
Ja, diese Tälchen haben leider, anders als Sie das vermutet haben, nichts mit Ruhe zu tun. Das ist das Tal des oberen Mittelrheins. Und zwar ist es 67 Kilometer von Bingen bis Koblenz. Und weil dieses Tal so enorm steil ist und so kluftig, ist es eben da sehr laut. Also der Autor Karl-Heinz Göttert beschreibt auch, wie der Zug da durchfährt. Vor allem die Güterzüge, die machen da ordentlich Krach. Also man geht wahrscheinlich nicht wegen der Ruhe dahin.
Der Diminutiv, schwieriges Wort, hat mich sofort gepackt und ich habe mich gefragt, was ist denn der Größenunterschied zwischen einem Tal und einem Tälchen?
Das verrät er nicht so genau, aber es gibt natürlich viele Seitentäler in dem Tal. Und der Witz daran ist, dass es eigentlich vor allem eine Kulturlandschaft ist. Also 2002 ausgezeichnet als UNESCO-Weltkulturerbe. Und das liegt daran, dass die Menschen sich diese eigentlich lebensfeindliche Umgebung angeeignet haben. Nämlich mit der Idee, da Wein anzubauen. Ne? Kennt man ja, die ganzen tollen Weine kommen von dort. Der Terrassenweinbau. Und obendrauf haben sich in der Folge auch 20 Burgen noch angesiedelt. Weil natürlich ist das toll, von oben sieht man alles, hat einen Überblick. Und das ist eben Teil des Reizes dieser Landschaft.
Das ist der eine Band, über den wir sprechen, also von Karl-Heinz Göttert, Tal und Tälchen. Was ist der zweite?
Der zweite ist von Olaf Kanter, Binnenmeer, das ist die Ostsee, also quasi unser Binnenmeer auch so ein bisschen. Und das ist natürlich das pure Gegenteil. Das ist nicht eng und kurz, sondern das ist weit, ein Wirtschaftsraum von 85 Millionen Menschen. Und er nimmt uns mit auf einen 3 Monate langen Segeltörn, wo er also quasi die ganze Ostsee einmal abfährt.
Nun besprechen wir ja normalerweise Bücher einzeln, dies ist aber nun explizit eine Reihe und ich frage mich, gleichen die sich denn etwa auch ästhetisch oder stilistisch, diese beiden Titel innerhalb einer Reihe?
Also visuell gleichen sie sich, weil diese Bücher sind illustriert, die haben also Fotos und Zeichnungen drin. Wobei die Fotos, das hat einen gewissen Charme, sind ja oft von den Autoren selbst, weil da, wo die hingehen, da gibt es eben dann nicht schon Fotos, die man irgendwo herkriegt. Und ich denke nicht, dass der Verlag die Mittel hat, da teure Fotografen hinzuschicken. Das hat also noch ein bisschen was so von früher, wie man das kannte, von der Diaschau. Aber vom Stil her sind die beiden ziemlich unterschiedlich. Also beide sind, was ja dem Essay entspricht, persönlich gefärbt. Aber Olaf Kantert hat eine eigene Form gefunden, wie er uns einerseits eben auf diesen Segeltörn mitnimmt. Das sind jeweils die Fahrten, wo er unterwegs ist mit seinem Schiff und auch in ziemlich heftige Stürme gerät, sind dann kursiv gesetzt. Und zwischendurch kommen Passagen, die eher erzählend sind und wo er uns auch sehr viel Information weitergibt. Aber ohne, dass das lexikonartig wird. Das ist sehr geschickt gemacht.
Und wie macht das Karl-Heinz Göttert? Also Kantert ist Journalist und Göttert ist ein emeritierter Germanist.
Genau, der ist Germanistikprofessor gewesen in Köln.
Wie macht er das?
Er macht das sehr anders. Er hat halt auch eben nicht diesen Turn, wo er ein Narrativ machen kann, was das ganze Buch trägt, sondern er bricht dann immer wieder zu Wanderungen auf und erzählt aus seinen Erinnerungen. Und zum Teil habe ich mich da dann doch ein bisschen wie auf Wikipedia gefühlt. Also gerade wenn die Burgen beschrieben werden, das ist halt sehr viel Information, die nicht wahnsinnig kreativ gestaltet ist. Das muss ich jetzt mal sagen.
Das führt ja zur Frage, was unterscheidet einen solchen Text von einem Reiseführer, wo man hingeht und die Burg beschrieben haben will?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich muss sagen, das Reiseführerhafte kann man den Bänden nicht ganz absprechen, aber das macht auch nichts. Also ich hatte schon das Gefühl von einem Armchair-Traveling und ich muss gestehen, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, wo ich gerne mal noch hin möchte. Das ist schon auch ein bisschen Teil dessen. Also ich hatte das Reiseführergefühl mehr bei Göttert, also bei dem oberen Mittelrheintal, als bei Kantert mit der Ostsee. Ostsee, was vielleicht eben auch mit der Gegend zu tun hat, weil einfach die Ostsee doch ein viel größerer Raum ist, wo man große Geschichten erzählen kann, auch historisch, ne, zum Beispiel die geteilte Ostsee, also die Fluchtgeschichten der DDR-Bürger, die da versuchten abzuhauen, oder die Waffen, die da noch liegen, die ganze Munition auf dem Meeresboden, das sind natürlich Wahnsinnsgeschichten.
Also es ist durchaus auch reiseführerhaft, geht darüber hinaus, aber ist es denn in dem Sinne, wie wir den klassischen Essay begreifen, nämlich spielerisch, geistöffnend, vielleicht auch was wagend, ist dieser Anteil da auch vorhanden?
Ja, für mich ist ein Essay immer ein Text, der etwas so beschreibt, wie es kein anderer Mensch beschreiben würde. Ne? Also wo wirklich eine Stimme spürbar wird, eine Handschrift. Also bei Kanter habe ich das viel stärker gespürt als bei Karl-Heinz Götter. Da war es dann zum Teil ein bisschen auch sehr detailverliebt. Manche Dinge will man so genau gar nicht wissen. Also die Besonderheiten des lokalen Weinbaus oder was passierte, als das UNESCO-Weltkulturerbe ausgerufen wurde. Die ganzen Initiativen und Förderungen, die es da gibt, da hat man das Gefühl, man liest eine Lokalzeitung, die allen gerecht werden will und niemanden auslassen und so.
Das bei einer Reihe, die sich europäisch nennt. Also ich bin ein bisschen über den Titel der Reihe gestolpert. European Essays on Nature and Landscape. Deutscher Verlag, warum muss das Englisch sein? Ist das nicht ein bisschen hochgezogen?
Ja, der Verlag möchte ja Kooperationen anregen mit anderen Verlagen in anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, im Moment ist das noch mehr Wunsch als Realität. Es gibt einen Band, ich glaube, über Moore, die sind mit einem schwedischen Verlag zusammen. Da gilt natürlich das Englische dann so quasi als Dach über das Ganze. Ich meine, die Ostsee ist ja international oder europäisch auf jeden Fall. Also da hat es schon seine Berechtigung.
Nature Writing ist ja so ein Trend seit ein paar Jahren. Ist das ein bisschen Trittbrettfahrerei, was die da machen?
Nee, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, weil eben auch sehr viel über die menschlichen Einflüsse auf diese Landschaften gesprochen wird. Also die Naturzerstörung in der Ostsee, wo sich diese Todeszonen ausweiten, die Klimakrise, die da alles schwieriger macht, auch im oberen Mittelrheintal. Bei den Weinbauern natürlich, der Riesling leidet unter der Hitze und so. Ich hatte nicht dieses auch oft romantisierende Gefühl, was bei den Nature-Writing-Autoren ja auch da ist.
Danke einstweilen, Sieglinde Geisel, für die In-Augenscheinnahme von Tal und Tälchen und Binnenmeer. Letzteres geschrieben von Olaf Kanter, ersteres von Karl-Heinz Göttert. Beide Bände in der Reihe European Essays on Nature and Landscape, je 144 Seiten, je 22 Euro. Erschienen im Hamburger KJM Buchverlag. Noch bei mir die Kritikerin Sieglinde Geisel, lebend in Berlin, aber mit Wurzeln in der Schweiz. Das ist normalerweise nicht von Belang. Hier lohnt es, glaube ich, der Erwähnung, denn wir reden nun über eine Ikone des Schweizer Kulturbetriebs. Sein Name Iso Kamartin. Sein Buch, reichlich geheimnisvoll betitelt, Verdorbene Buchstaben, heilige Schriften und letzte Worte. Zunächst, wer ist Sieglinde Geisel, Iso Kamartin?
Ja, Iso Kamartin ist ein Intellektueller, wie es, glaube ich, nur in der Schweiz einen geben kann. Er kommt aus den Bergen, aus Disentis und gehört zu den knapp 40.000 Bündnern, die Rätoromanisch als Muttersprache haben, war auch viele Jahre Professor für rätoromanische Literatur, war dann aber auch Leiter der Kulturabteilung des Schweizer Fernsehens, und wer in der Schweiz in meiner Generation irgendwie kulturell aktiv ist, ist Iso irgendwann mal auf jeden Fall begegnet. Das ist das eine, das andere ist aber, dass er absolut weltläufig ist. Also er ist so überall zu Hause, denkt man, und hat einen Horizont, wie man es eben eigentlich vielleicht gerade von einem Bergler doch erwarten kann, weil der hat einen Grund, aus den Bergen rauszugehen. Und was auch ganz schweizerisch an ihm ist, was ich sehr schätze, er hat absolut nichts Großsprecherisches. Also ich habe in diesem Buch erst erfahren, dass er 1973 mal Hannah Arendt aufgesucht hat in New York.
Und als junger Mann.
Als junger Mann, und die haben sich so gut verstanden, dass sie ihn sogar noch zum Urlaub einladen wollte. Leider ist sie vorher gestorben, bevor das dann wirklich wurde. Und das erzählt er ganz nebenbei, wie wenn das was ganz Normales wäre.
So, jetzt müssen wir aber zu der Art des Buches kommen. Ich gebe zu, dass ich noch mehr als bei den beiden Reiseessays vor der Musik nicht so recht wusste, was da vor mir liegt. Ein Buch mit Bildern, es geht auch um die Bilder und Gegenstände, aber was ist das literarisch? Ein Langessay, eine Reise durch Iso Kamartins Wohnung, in der sich allerhand seltsame Fundstücke finden, oder eine Autobiografie seines Lebens im geistigen Raum?
Das mit der Autobiografie könnte ganz gut hinkommen. Also ich habe das so ein bisschen wahrgenommen, schon als eine Art Vermächtnis. Also er hat jetzt so viel gesehen, gelesen und alles so wertschätzend aufgenommen und eben dann halt, wenn es einen Gegenstand gab, den auch als Sammler sich angeeignet. Das ist auch ein großer Respekt vor den materiellen Gütern des Geistes. So dass ich denke, es ist eine Art Inventur seines geistigen Lebens anhand der Gegenstände, die da eben mit verbunden sind.
Also ich sag nochmal den Titel: Verdorbene Buchstaben, Heilige Schriften und letzte Worte. Was bitte sind denn verdorbene Buchstaben in diesem Buch?
Ja. Ich habe zuerst an die jüdische Tradition gedacht. Da ist es ja ganz streng, die Tora-Schreiber, die Tora von Hand abschreiben. Wenn die sich einmal verschreiben, müssen sie von vorne anfangen. Man darf also nicht mal korrigieren. Da ist das ganze Werk gefährdet durch die Buchstaben. Es gibt dazu aber auch eine sehr süße Anekdote, die Iso Kamertin gleich in der Einleitung erzählt. Sein Vater war Drucker und Verleger, und zwar im Rätoromanischen, in dem surselvischen Idiom des Rätoromanischen, und war auch ein ganz strenger Korrektor. Und er musste natürlich auf die Ordnung der Buchstaben achten und hatten offenbar seine Kinder doch ein bisschen damit terrorisiert, dass wenn die Unordnung in ihrem Zimmer hatten, hieß es, naja, stell dir mal vor, ich hätte so eine Unordnung mit meinen Lettern, also mit den Buchstaben in dem Setzkasten, dann könnte man ja überhaupt keine Bücher mehr drucken, dann wäre ja alles quasi zu Ende. Und Iso Kamertin erzählt das sehr anrührend, dass er da richtige Albträume davon
hat. Es gibt aber auch einen Gegenstand, den er in seiner Sammlung hat, die quasi mit dem verdorbenen Buchstaben zu tun haben. Das ist der Torahzeiger, damit man die Buchstabe der Torahrolle nicht hygienisch verunreinigt.
Dass der Körper da nicht rankommt, ne? Wir das nicht kontaminieren mit irgendwelchen Körpersachen. Ja, das ist natürlich auch eine total schöne Fundsache.
Letzte Worte ist der zweite Begriff in dem Titel. Auch dafür gibt es, wie in jedem dieser Kurzessays, immer einen Sammelgegenstand. Was sind denn bei letzten Worten, was ist da der Sammelgegenstand?
Ja, das sind eben letzte Worte. Also da sind die Worte selbst, so habe ich das jedenfalls gelesen, der Gegenstand. Das ist mir sehr geblieben, die sieben letzten Worte Christi am Kreuz, wo es ja dann auch die Komposition von Haydn dazu gibt. Er kommt dann von den Jesusworten am Schluss, also das wissen wir ja, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt, die Zuschlagenden, die wissen eben wirklich nicht, was sie tun. Die Opfer sind die Sehenden. Und er sagt dann, von ihnen geht eben auch die Vergebung aus. Und das fand ich einen sehr schönen Gedanken, wie er das ausführt.
Wir bleiben bei der Religion. Die Heiligen Schriften, logisch, sind etwas Religiöses. Er hat da eine Korantafel aus Afrika, noch viel mehr andere Gegenstände, die irgendwie religiösen Bezug haben. Und, habe ich gelesen, einen eigenartigen und verblüffenden Diskurs ins Rätoromanische.
Ja, er analysiert ja in diesem Buch überhaupt ganz häufig Wörter. Also er befragt immer das Wort nach seiner Geschichte und hat natürlich da die ganze philologische Bildung. Also der kann sein Latein noch. Und er bringt dann bei der Toleranz, um die es ihm dann geht, bei der Begegnung der drei großen Schriftreligionen, seine drei romanischen Wörter, die es dafür gibt in seiner Muttersprache. Ich nenne die vielleicht kurz. Vertir, das heißt sich wegdrehen, also quasi man ignoriert eben das, was man am anderen nicht mag. Comportar, von portare, ertragen, man erträgt das. Oder acceptar, das ist, versteht man auch ohne irgendwelches Latein, dass man es hinnimmt.
Da kommen wir ja zur Form. Also das ist ein relativ dickes Buch, 320 Seiten mit Illustrationen, immer eine Abbildung pro Kapitel. Jedes Kapitel ist quasi ein in sich abgeschlossener kultureller Essay in der Ich-Form mit autobiografischem Material erzählt. Sie haben es am Anfang schon verraten, man könnte ja den Verdacht haben bei so einer Hannah Arendt-Begegnung, das ist auch eitel.
Überhaupt nicht. Also er ist auch sehr frei, wenn Sie nach der Form fragen, wie er erzählt. Es gibt einen ganz tollen Text über Hieronymus, der Kirchenvater, der die Vulgata ins Lateinische übersetzt hat, wo er sich die Freiheit nimmt, über zwei, drei Seiten hinweg einfach zu zitieren. Und zwar so in Abschnitten. Also es sind jetzt nicht fortlaufende Texte, sondern sieben, acht Gedanken, die er für sich dann zitiert. Und das sind ganz moderne Ideen übers Übersetzen zum Beispiel. Also Hieronymus sagt dann, und war im viertes Jahrhundert nach Christus, ja, wenn man eine Metapher übersetzen muss, das ist wie wenn man einen Aal in der Hand hält, je doller man zudrückt, desto eher flutscht er einem raus und so. Also ich fand das unglaublich, das sind einfach Fundstücke.
Die Metapher als Aal ist eine Metapher.
Genau, ist nochmal eine Metapher.
Vielleicht nochmal ein paar der Sammlerstücke hier aufgezählt. Also es gibt chinesische Gelehrtensteine, einen ägyptischen Schreiberhocker, der guckt einen mit so einem Hundeblick an, sehr treuherzig. Und dann gibt es eine Radierung von Lionel Feininger, die hätte ich ehrlich gesagt auch gerne.
Ja, das ist ein irres Ding. Aber noch viel interessanter als die Radierung ist das, was Iso Kamertin darin sieht. Er entdeckt darin Kafkas Kübelreiter. Das würde keinem anderen Menschen auf dieser Erde wahrscheinlich einfallen bei diesem Bild, aber dadurch, wie er das dann erzählt und anhand dieses Bildes auch nochmal auf Kafkas Kübelreiter eingeht, da ist es so viel lebendiges Denken. Das ist ganz toll. Und das hat mich auch sehr erinnert übrigens an die Anfänge des Essays. Also bei Montaigne gibt es das ja auch. Und ich meine, der Essay hat, glaube ich, den Titel Kafka und das Lachen. Und dann geht es gar nicht so sehr um das Lachen, sondern eben er verliebt sich in dieses Bild und erzählt was ganz anderes. Und das ist genau das, was ja Montaigne auch die ganze Zeit gemacht hat. Also die absolute Freiheit, einfach zu erzählen, was einem einfällt. Vielleicht ist das auch eine Art Definition von Essay.
Ist das sozusagen auch der Endpunkt in diesem Buch und in dieser Person verkörpert des alten Abendlandes? Wer hat denn noch so eine Bildung?
Das ist wirklich wahr. Es ist übrigens auch interessant, dass ich bei diesem Buch das Gefühl hatte, es ist auch wieder eine Art von Armchair-Traveling, wie bei den anderen Reisebüchern, aber hier mit dieser enormen zeitlichen Tiefe. Also man ist in allen 3000 Jahren Kulturgeschichte unterwegs und es ist nicht altmodisch, sondern es ist ganz lebendig und es ist ganz authentisch. Er lebt das noch und ich finde, man kann sich da auch sehr viel abholen. Also ich bin jetzt nach der Lektüre, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ein bisschen gebildeter als vorher. Also ich bin wieder Dingen begegnet, die es in unserer digitalisierten Zeit so eigentlich nicht mehr gibt.
Wenn ein Buch eine renommierte Kritikerin noch bildet, dann muss es gut sein. Vielen Dank, Sieglinde Geisel, für unseren Blick auf Iso Kamartins private Wunderkammer. Der Titel des Buches lautet Verdorbene Buchstaben, heilige Schriften und letzte Worte. Untertitel Eine Sammlerreise durch Schriftkulturen und Traditionen. Erschienen im Züricher Verlag Rüffer und Rup, 342 Seiten, 38 €.